Was mich damals schockiert und beeindruckt hatte, war, wie sie sagte, das ist die Straße der Witwen, in der sie wohnt, weil dort zahlreiche Männer gestorben sind. Und hat das erläutert und erklärt mit einer Mobilfunksendeanlage, die praktisch in ihrer Nachbarschaft steht und in den ganzen Straßenzug hineingestrahlt hat.
Dem Wiener Forscher war es gelungen, US-Richter davon zu überzeugen, dass nicht thermische biologische Wirkungen unsere Gene schädigen können.
Aber warum will die Bevölkerung 5G? Weil es ihr verkauft wird, dass es was Tolles ist, dass es schnelle Filme gibt. Und warum will die Bevölkerung demnächst 6G haben? Weil es ihr wiederverkauft wird als etwas Neues, etwas noch Besseres.
Aus dieser Kenntnis der biologischen Rhythmen war es mir ganz klar, dass Smartphones und diese technischen Medien diese biologischen Rhythmen bei Kindern zerstören und den Kindern eben viel von der Lebensfreude nehmen, die sie eigentlich haben sollten.
Der investigative Filmemacher Klaus Scheidsteger setzt sich seit vielen Jahren kritisch mit der Mobilfunkindustrie auseinander. In seinem Dokumentarfilm Das digitale Dilemma aus dem Jahr 2024 kommen renommierte Wissenschaftler, Ärzte, Baubiologen und Betroffene zu Wort. In seinem neuesten Film Die Witwenstraße geht Scheidsteger unter anderem der Frage nach, wie viele Zufälle verträgt eine Straße? Weshalb der Titel Die Witwenstraße? In den gesamten Straßenzug strahlt eine Mobilfunksendeanlage und auffallend viele Frauen in dieser Straße sind zu Witwen geworden. Daraus entstand der Titel Die Witwenstraße. Der Film zeigt zahlreiche persönliche Schicksale und stellt eine unbequeme Frage. Was geschieht, wenn Menschen über Jahre hinweg gesundheitliche Veränderungen beobachten, dafür jedoch keine Erklärung und keine Antworten erhalten? Die Witwenstraße ist eine eindringliche Reportage über Betroffene, Hintergründe und die Frage, wie wir mit möglichen Risiken moderner Technologien umgehen. Am 30. April 2026 wurde der neue Film von Klaus Scheidsteger im Rahmen einer Sonderveranstaltung erstmals in der Schweiz, in Thun, mit anschließender Podiumsdiskussion vorgeführt. Das Interesse hat gezeigt, das Thema bewegt und es betrifft viele. Diese Reportage führt dorthin, wo Diskussionen oft enden, zu den Menschen selbst. In einer Wohnstraße häufen sich schwere Erkrankungen und Todesfälle. Angehörige beginnen Fragen zu stellen. Sie suchen nach Zusammenhängen, sprechen mit Experten und stoßen dabei auf ein Spannungsfeld zwischen persönlicher Erfahrung, wissenschaftlicher Bewertung und gesellschaftlicher Debatte. Die 30-minütige Reportage deckt die Hintergründe auf zur Entstehungsgeschichte der Mobilfunkstudie zu athermischen biologischen Wirkungen bei Langzeitexposition mit hochfrequenten elektromagnetischen Feldern niedriger Intensität, kurz ATEM-3, und vermittelt einen Einblick in die wissenschaftliche Arbeit. Die Witwenstraße zeigt diese Suche nach Antworten zu den aufkommenden Fragen, ruhig, sachlich und ohne vorschnelle Antworten. Sehen Sie nun die Reportage Die Witwenstraße.
Hier vor 30 Jahren ein Haus gebaut in Lichtenbusch. Mein Mann Zahnarzt, ich Ärztin, und haben dann die Praxis aufgebaut. Gleichzeitig 3 Kinder im Abstand von 8 Jahren bekommen. Wunderschönen Garten und uns ging es erstmal gut. Mit Menschen, die einen sagen ja, die anderen nein. Und bin dann zu dem Schluss gekommen, ja, es macht viel mit der Gesundheit von Menschen. Und auf einmal fügte sich ein Puzzle. Ich habe mir gedacht, warum haben so viele Leute auf unserer Straße epileptische Anfälle? Warum haben wir so viel Krebs? Er sagte, nein, ich gehe nicht in den Keller. Ich habe in der Zeit mein Messgerät geholt. Die Strahlung war wieder über 20.000 Watt in der Küche, viel, viel, viel zu hoch. Davor war sie auf 0,02. Das heißt, es war gerade wirklich stark sogar erhöht worden. Und mein Mann sagte, weißt du, ich will so nicht mehr leben. In dem Moment kam der epileptische Anfall, gefolgt von der Hirnblutung. Und Am nächsten Tag Krankenhauseinweisung, er hat es nicht mehr mitbekommen und ist 3 Monate später komplett gelähmt, im Wachkoma beatmet, dialysiert, gestorben. Und deswegen dank euch nochmal, wir gehen weiter, denn es gibt so viele Menschenleben, Geschichten von Menschen, die es zu schützen gilt.
Ein gutes Jahr nach dem Tod von Dr. Roger Kruth fand ein großer Mobilfunkkongress in Mainz statt. Ein exquisites Ereignis rund um die damals aufkommende 5G-Diskussion mit der Crème de la Crème der Mobilfunkforschung. Mein Kommentar damals lautete:
Bewegende Momente, höchste wissenschaftliche Kompetenz aus aller Welt, ein waches Publikum. In einer Mischung aus Vorträgen, Podiumsgesprächen, Workshops, Präsentationsständen und permanenter Diskussion jagte ein Höhepunkt den nächsten. Das Mainzer Symposium vom 4. bis 6. Oktober 2019 im ehrwürdigen Kurfürstlichen Schloss brachte die Sorgen der internationalen Wissenschaft in vielen Facetten an den Tag. Oft herrschen Ignoranz und Zynismus, wie das Beispiel von Dr. Monika Kruth zeigt.
Unser eigener Ort verbietet mir, publik zu machen, das, was ich sehe, weil ich damit die Grundstückspreise gefährde. Der Sendemast, wir haben den Sendemast gegen den Telekom geklagt. Zu den Zeiten meines Mannes, die Richterin hat im Urteil geschrieben, selbst wenn der Kläger lebensgefährlich bedroht ist, besteht keine Rechtswidrigkeit. Und das war ein Sendemast, der 25 Jahre keine Standorterlaubnis an der Platz hatte, der die Antennen 2 Meter zu niedrig platziert hatte, die falschen Antennen drauf montiert hatte und dann Franz Meyerhofer, der vielleicht auch gebraucht ist. Ich habe dann Zusatzpresse mit einem Frequency Analyzer gemacht. Es waren noch mehr Frequenzen aufmodelliert als zugelassen.
Der Kongress in Mainz bot eine ideale Gelegenheit, sich mit den Top-Wissenschaftlern aus aller Welt auszutauschen. Die persönlichen Ausführungen von Dr. Monika Kruth, der Ärztin aus der Witwenstraße, hatte Wirkung gezeigt.
Ja, es war damals eine Veranstaltung der Kompetenzinitiative in Mainz zum Thema 5G-Mobilfunk. Und Dr. Monika Kruth hatte dort nach der Veranstaltung oder zum gegen Ende der Veranstaltung ihre eigene Problematik dargestellt, dass sie vor kurzem Witwe geworden ist. Und was mich damals schockiert und beeindruckt hatte, war, wie sie sagte, das ist die Straße der Witwen, in der sie wohnt, weil dort zahlreiche Männer gestorben sind. Und hat das erläutert und erklärt mit einer Mobilfunksendeanlage, die praktisch in ihrer Nachbarschaft steht und in den ganzen Straßenzug hineingestrahlt hat. Nach der Veranstaltung traf man sich in einem separaten Raum mit zahlreichen Menschen und hat mal diese Problematik besprochen. Und dabei reifte ein bisschen der Gedanke, wenn man diese Aussage tätigt, dann müsste man das eigentlich wissenschaftlich untersuchen, um zu wissen, woran lag es, dass diese vielen Männer gestorben sind. Und so entstand dann praktisch speziell unter deiner Regie und deinen Anregungen die Idee, das Ganze in ein Forschungsprojekt überzuführen.
Mobilfunk und Gesundheit. Seit jeher ein umstrittenes Thema. Es gilt also, Fakten zu schaffen. Solide Fakten mithilfe eines Wissenschaftsteams, bestehend aus den besten Experten. Als Projektleiter konnte ich dafür den Krebsforscher Professor Dr. Wilhelm Moosgüller von der Med-Uni Wien gewinnen. Die neue Studie wurde in Konsequenz der erfolgreichen Anerkennung der von Professor Moosgüller durchgeführten Atem 1 und 2 Studien Atem 3 genannt. Dem Wiener Forscher war es gelungen, US-Richter davon zu überzeugen, dass nicht-thermische biologische Wirkungen unsere Gene schädigen können.
Atem 1 und Atem 2 hat bei einer amerikanischen Sammelklage, wenn Sie so wollen, die Qualitätskontrolle überstanden. Die Atem 1 und Atem 2 Projekte haben eine positive Beurteilung bekommen von einem amerikanischen Staatsrichter vom obersten Gerichtshof in Washington. Und ich glaube, es gibt nur wenige Wissenschaftler, die das von ihren Projekten behaupten können. Lang Rede, kurzer Sinn. Das ATEM3-Projekt versammelt wieder ein interdisziplinäres Team, wo viele Spezialisten das Beste machen, was sie können. Wir wollten also extra jeden Einfluss von Dilettantismus, den es in diesen Forschungsgebieten immer wieder gibt, ausscheiden.
Dank der Vermittlung von Professor Moosgöller konnte der Zellbiologe Professor Igor Belyaev verpflichtet werden. Er ist ebenfalls Kronzeuge der Anklage in den USA. Professor Igor Belyaev fordert seit vielen Jahren eine Korrektur der derzeitigen Grenzwerte für den Verbraucherschutz. Er gilt weltweit als ein hochrespektierter Experte.
So actually I have been involved in work of EMF group of European Academy of Environmental Medicine, which have developed safety limits for exposure to radio frequency fields and extremely low frequency fields. And those limits which we have suggested are rather low as compared to those which are accepted right now in most European countries. So my opinion that ICNIRP limits are too high and they should be decreased significantly. As we have suggested for European Academy of Environmental Medicine.
Die sogenannten Schutzbehörden schützen nach veralteten Richtlinien. Der Messtechniker im Team kann ein Lied davon singen. Er wird täglich von Menschen gerufen, die ihre gesundheitlichen Probleme auf die ständig steigende Strahlenbelastung zurückführen.
Also die Anzahl der Personen, die Gesundheitsprobleme haben, nimmt eindeutig zu. Insbesondere auch, wenn 5G-Sendeanlagen angeschaltet werden. Und die 5G-Technologie wurde ja ohne vorher die Technologiefolgenabschätzung hinsichtlich gesundheitlicher Probleme zu machen, in Betrieb genommen. Es war ja schon bei 3G, dass damals die TNO-Studie aus den Niederlanden für Wirbel gesorgt hat, wo man festgestellt hat, dass ein Zehntel der Strahlenintensität von UMTS genügt, um die gleichen gesundheitlichen Probleme und kognitiven Folgen hervorzurufen wie bei GSM. Man hat damals die Warnung nicht angenommen. Man hat dann einen Gegenversuch gemacht, natürlich mit anderen Frequenzen, anderen Intensitäten, anderen Menschen, sodass das alles beruhigt worden ist, das Publikum, die Bevölkerung. Und dann kam 4G und wieder ist gefordert worden, mal überhaupt zu überprüfen, was denn diese Technologie für gesundheitliche Folgen haben kann. Wurde auch nicht durchgeführt. Und bei 5G ist es eben noch problematischer, dass noch mehr Menschen reagieren. Und es gab ja viele Städte in Europa, die erstmal gesagt haben, Moratorium, wir wollen erstmal wissen, was los ist. Aber ich glaube, all diese Moratorien sind in der Zwischenzeit einfach niedergebügelt worden. Da gab es eine Lobby, die einfach gesagt hat, es gibt keine Gesundheitsprobleme. Und die Politiker, die ja keine Mediziner sind, die auch in dem Fall vielleicht auch keine Techniker sind, um das zu verstehen, haben dann irgendwo eingelenkt, haben gesagt, okay, die Bevölkerung will es. Aber warum will die Bevölkerung 5G? Weil es ihr verkauft wird, dass es was Tolles ist, dass es schnelle Filme gibt. Und warum will die Bevölkerung demnächst 6G haben? Weil es ihr wieder verkauft wird als etwas Neues, etwas noch Besseres.
Wiederum auf Vermittlung des Studienleiters Professor Moosgöller gelang es, einen der Väter der modernen Herzratenvariabilitätsmessung zu engagieren.
Ich war viele Jahre Professor für Physiologie an der Medizinischen Universität Graz mit dem Schwerpunkt Chronobiologie, also biologische Rhythmen. Und aus dieser Kenntnis der biologischen Rhythmen war es mir ganz klar, dass Smartphones und diese technischen Medien diese biologischen Rhythmen bei Kindern zerstören und den Kindern eben viel von der Lebensfreude nehmen, die sie eigentlich haben sollten.
Professor Mosers Verpflichtung war ein wichtiger Schachzug, denn der Mann hat viel zu bieten.
Also diese Jarche ist in zweifacher Ausführung in den Weltraum gekommen. Wir haben seit 1991 mit der russischen Raumfahrtsbehörde zusammengearbeitet und haben zuerst einen österreichischen Kosmonauten und dann 10 russische Kosmonauten gemessen. Und zwar ist diese Jacke in der Lage, genau die Körperrhythmen zu messen, die wir in dem ATEM-Projekt auch verwenden. Und die Jacke diente dazu, eben umfassende Informationen über die Gesundheit des Kosmonauten zu erhalten. Und das Spannende war, dass die Russen davon sehr begeistert waren von den Ergebnissen, weil sie sagen, dass in der Medizin meistens Krankheit gemessen wird und dass wir uns aber auf Gesundheit bezogen haben und unsere Messmethoden eben die Gesundheit der Kosmonauten darstellen konnten, weshalb die Russen das dann für die Überprüfung der Gesundheit dieser Kosmonauten untersucht haben, weil Kosmonauten müssen gesund sein, wenn sie krank wären, man kann keinen Arzt nachschießen und im Weltraum gibt es auch wenige Ärzte.
Alle kennen wohl das unbeugsame gallische Dorf und deren erfolgreichen Kampf David gegen Goliath. Auch der Kampf um Anerkennung der Wissenschaft scheint so einer von der Sorte. Im Fall von ATEM 3 musste ein Dorf her, das sozusagen die neutralen wissenschaftlichen Voraussetzungen mit sich bringt.
Die Herausforderung bei ATEM 3 war, eine Gegend, eine Region, geografische Region zu finden, wo man zwei vergleichbare Gruppen nebeneinander hat, die einen hochbestrahlt sind und die anderen wenig bestrahlt. Warum ist das notwendig? Zwei vergleichbare Gruppen, ganz klar. Wir wollen sicherstellen, dass der Unterschied, falls wir ihn finden, tatsächlich der Strahlung zuzurechnen ist. Und nicht zum Beispiel, der eine wohnt neben der Fabrik und ist abgasgefährdet, der andere wohnt im schönen, wunderschönen Frischluftkurort. Das geht so nicht. So funktioniert Forschung nicht. Wir haben es gefunden. War nicht ganz leicht, aber hat gedauert. Am Ende waren wir überzeugt, jawohl, das funktioniert.
Der passende Ort befindet sich im nördlichen Bayern. In der Nachbarschaft einer auf dem Dach montierten Mobilfunksendeanlage konnten die Anwohner der Siedlung für die notwendigen Untersuchungen innerhalb der ATEM-3-Studie gewonnen werden. In einem privaten Garten, im Schatten der Mobilfunkantenne, wurde ein Zelt aufgebaut, in dem die Probanden in 6er-Gruppen später einen Konzentrationstest absolvierten, eine Ablenkung vom eigentlichen Messgeschehen. Im Wohnwagen neben dem Gartengelände wurden allen insgesamt 24 Testpersonen das Herzratenvariabilitätsmessgerät HRV aus dem Institut von Professor Moser angelegt. Mit den auf die Brust geklebten Elektroden war die Aufzeichnung eines 24-Stunden-EKG und die HRV eingeleitet. Die Daten aus dem kleinen Messgerät würden Aufschluss darüber geben, wie gut sich das autonome Nervensystem an Belastungen anpasst. Hochpräzise Messungen der Antennenstrahlung ergänzen diese Versuchsanordnung.
Damit aber die HRV gut ausgewertet werden kann, haben wir einmal hier eine bikonische Antenne, die erfasst die Mobilfunksignale im Bereich von 800 MHz bei UMTS, bei LTE 800 und GSM 900. Über ein Antennenkabel geht das Ganze auf einen Hochfrequenzspektrumanalysator von Rot und Schwarz. Und dieser wiederum ist mit einem LAN-Kabel verbunden auf einen Computer. Und was normalerweise hier auf dem Monitor von des Messgerätes ist, wird hier dargestellt. Zurzeit ist eingestellt Clear Write, das heißt, die Signale, so wie sie sind, werden dargestellt, rauf und runter. Und ich gehe jetzt mal hier auf Max Hold, das heißt,
Jetzt haben wir zwei Kurven. Die gelbe Kurve zeigt die Signale im Max-Hold, die höchsten Werte, die vorhanden sind. Und die grüne Kurve zeigt den aktuellen Wert. Und wenn nachher der Versuch läuft, wird das Ganze gefilmt, sodass man jederzeit nachher sich diese zwei Stunden der Testphase in Ruhe anschauen kann, wie war die Situation hinsichtlich Mobilfunkstrahlung.
Um die bestmöglichen und tatsächlichen zellbiologisch optimalen Laborergebnisse erzielen zu können, wurde mit dem Blut der Testpersonen gearbeitet. Nur 7 Stunden nach der Blutabnahme kam der Bluttransporter mit jeweils 4 Proben von 4 Probanden im Krebsforschungsinstitut der Slowakischen Akademie der Wissenschaft in Bratislava an. Die anonym und doppelblind durchgeführten Blutzellanalysen erfassen DNA-Brüche und Chromosomenschäden in der Metaphase der Zellteilung, wo die Chromosomen gut sichtbar werden.
So now you are checking here that these chromosomes, we are capturing these chromosomes metaphases at 63x. And once these all metaphases will be come here, and then I will export it on my computer, and there I will analyze manually one by one in each metaphases how much dicentrics and how much rings are there. And we will check the frequency of the aberrations, whether it is damageable or not.
Ein spannender Aspekt bei diesem Goldstandard der Laboranalyse war natürlich, ob sich ein möglicher Unterschied zwischen den Testpersonen zeigen würde. Ob also diejenigen, die näher an Sendeanlagen leben, einem höheren Gesundheitsrisiko ausgesetzt sind als diejenigen, die weiter von der Anlage entfernt wurden. Professor Beljaev fasst eine der wichtigsten Erkenntnisse der Laboruntersuchungen so zusammen.
When we analyze the total number of chromosomal aberrations, then we also got extremely high level of statistically significant difference between exposed and non-exposed group. So almost twice frequency of chromosomal aberrations was almost twice higher in the cells of exposed group as compared to cells from non-exposed group.
Die erste internationale Veröffentlichung dieser Studienergebnisse erfolgte im Jahr 2024. Die abgebildeten Chromosomenabnormalitäten zeigen sich eindeutig. Dies allein verdeutlicht einen biologisch plausiblen Mechanismus und somit ein signifikant erhöhtes Krebsrisiko für Menschen, die in der Nachbarschaft von Mobilfunkantennen leben.
So basically, this data confirmed our conclusion that increase in chromosomal aberrations in the cells from persons living close to base stations are caused by exposures to downlink signals like GSM and or LTE signal. So that was the our final conclusion from this project.
Innerhalb der Veröffentlichung findet sich noch eine erstaunliche Variante. Es wurden die Grenzwerte der Internationalen Atombehörde für niedrig dosierte ionisierende Strahlung hinzugezogen. Der schützende Grenzwert liegt hier bei 1 Millisievert. Dies ist die physikalische Einheit der Strahlendosis. Im Zusammenhang mit der radioaktiven Exposition wurde sie bei Atem-3 vergleichend herangezogen. Man kann die physikalische Einheit Sievert nämlich in Chromosomenschäden ausdrücken und umgekehrt. Die durchschnittlich in der Atem-3-Studie erfassten Chromosomenschäden entsprechen einer Äquivalenzdosis von 74,6 Millisievert. Dieser Wert wurde durch 10 geteilt, da die Probanden etwa 10 Jahre im Antennenumfeld gelebt haben.
What we have done, International Agency of Atomic Energy has a special manual how the dose of ionizing radiation can be defined based on measurements of chromosomal aberrations. So, and we have applied this protocol, this approach, and found the dose of ionizing radiation which would result to the same effect as we have seen in the group of highly exposed persons in our ATHEM-3 project that we have done.
Was hier noch recht dezent zum Ausdruck kommt, ist möglicherweise ein Paradigmenwechsel erster Güte. Der ATHEM-3-Studienleiter sieht es ähnlich.
Da gibt es die Internationale Atomenergiebehörde, die gibt Richtlinien heraus. Und wir haben uns einmal den Spaß erlaubt, haben gesagt, wie ist das eigentlich in einem anderen Wissensfeld, sind zur Internationalen Atomenergiebehörde gegangen und haben uns deren Richtlinien besorgt. Und das Schöne, die Schäden, die wir sehen, sind haargenau die gleichen, wie die gesehen haben. Und die können aufgrund der Menge des Schadens rückschließen auf die Dosis. Jetzt reden wir über zwei unterschiedliche Normungsbereiche. Das eine ist ionisierende Strahlung und das andere ist nicht ionisierende Strahlung. Muss man wissen, das sind technisch gesehen zwei völlig scharf voneinander getrennte Dinge. In der Biologie macht die Trennung gar keinen Sinn. Und darum ist es biologisch naheliegend nachzuschauen, hier entstehen DNA- und Chromosomenschäden, hier entstehen DNA- und Chromosomenschäden. Ja, um Gottes Willen, woher soll denn die Zelle wissen, ob sie jetzt den Schaden von einer ionisierenden oder von einer nicht-ionisierenden, das ist völliger Blödsinn. Der Schaden ist da und je nachdem, welchen Regelwerk wir uns richten, sind das Grenzwertverletzungen oder wenn wir das normale Regelwerk nehmen, so wie es tagtäglich bei uns halt etabliert ist, und wenn wir von nicht ionisierenden Strahlen ausgehen, dann ist das ein wissenschaftliches Ergebnis, wo einer, ein Beamter sagt, das kann gar nicht sein, das passt ja nicht ins Bild.
Der Zelle ist es egal.
Doch warum ist die von radioaktiven Stoffen ausgehende Strahlung überhaupt gefährlich? Alle Arten dieser Strahlung wirken auf die menschlichen Zellen und können gesunde Zellen zu Krebszellen verändern oder das Erbgut schädigen. Mit der Entfernung von der radioaktiven Quelle nimmt die Strahlung ab und wird durch dazwischenliegende Stoffe teilweise abgeschirmt.
Ganz klar, das ist eine Situation wie bei Galileo, der findet, dass die Erde nicht flach ist, sondern rund. Das Establishment fühlt sich gestört in der guten Ordnung und die Rest der Geschichte kennt jeder. Er muss dann offiziell widerrufen, aber 500 Jahre später wissen wir, er hatte schon recht. Und jetzt als Wissenschaftler ist man immer gut, wenn man sich in Bescheidenheit übt. Ich vergleiche mich ja mit Galileo. Und man mag mir das nachsehen, aber wir reden darüber, ein wissenschaftliches Dogma aufzumischen. Das haben viele Kollegen schon verstanden.
Die Konsequenz aus diesen Erkenntnissen könnte so ausschauen. Dass die Ergebnisse der ATHEM-3-Studie in Wissenschaftskreisen auch konträr diskutiert wird, liegt in der Natur der Sache. Wichtig ist, dass neue Erkenntnisse überhaupt Verbreitung finden. Beim größten Toxikologie-Kongress der Welt, der zuletzt im Oktober 2025 in Peking stattfand, bekam Professor Igor Belyaev die Chance, vor einem großen Fachpublikum zu referieren. Und sie bewegt sich doch, die Erde. Hoffentlich demnächst auch die Behörden.
Yeah, it was really a great congress, international congress on genotoxicity and toxicology. So more than 1,000 people participated, mostly actually from China and from Asia, not so many from United States and Europe and other parts of the world, like Latin America or Canada, Australia. So I was an invited lecturer, and my presentation dealt with results of our ATHLEM3 project.
Wir haben dort Bundesamt für Strahlenschutz drei Herrschaften gegenübergesetzt mit fünf Ärzten. Wir haben unsere Geschichten erzählt. Es war komisch, weil wir Ärzte waren so schon voller Emotionen. Wir haben für unsere Patienten gekämpft, auch unter anderem Frau Dr. Barbara Dohm, die und den Murg im Schwarzwald viel, viel tätig ist. Du kennst sie, Klaus. Andere. Barbara hat einen Film gezeigt von Elektrosensiblen im Wald, die in der Kälte überwintern müssen, die sie dann mit Decken im Winter versorgt, die vor Strahlung flüchten. Und ganz ehrlich, keiner gibt freiwillig eine warme Wohnung, ein warmes Zuhause aus oder auf, wenn er nicht so stark durch Funk beeinträchtigt wird. Naja, aber die Herrschaften saßen uns gefühlslos gegenüber. Wir registrieren, was sie uns sagen.
Die US-Gerichtsverhandlungen zum Thema Gehirntumor sind nun durch die ATHLEM3-Studie in der Beweisführung ergänzt worden. Der vergleichende Ansatz, dass radioaktive Strahlung und Mobilfunkstrahlung ähnliche Schäden verursachen können, öffnet eine neue Perspektive bei der Bewertung von Gesundheitsgefahren.